In dieser Folge freue ich mich sehr über meine Partnerschaft mit Norsan. Denn das marine Omega-3-Öl von Norsan, das gehört seit vielen Jahren zu meiner täglichen Grundversorgung. Marin, weil es aus dem Meer kommt, und zwar von fettreichem Fisch und auch von Algen, weil die essentiellen Fettsäuren EPA und DHA nur dort drin vorkommen. Und ich bin vor ein paar Jahren auf Norsan umgestiegen, weil ich nämlich einen enormen Mangel hatte an EPA und DHA. Damit bin ich nicht alleine. Heutzutage leiden 3 von 4 Menschen an einem Omega-3-Mangel. Das ist das Untersuchungsergebnis eines der führenden Labore in Europa für Fettsäuremessungen. Vor allem Menschen aus Ländern, in denen Fisch oder Fischöl jetzt nicht unbedingt traditionell auf dem Speiseplan stehen, wie in Deutschland und den USA, die sind häufig unterversorgt. Dabei ist Omega-3 für unsere Gesundheit extrem wichtig, weil es Einfluss auf unsere Zellen, unsere Herzfunktion, die Sehkraft und sogar unser Gehirn hat. Das Fischöl von Norsan stammt aus nachhaltigem Wildfang, ist komplett gereinigt von Schadstoffen, PCBs und Schwermetallen. Und das vegane Öl, das ich zum Beispiel zu mir nehme, das hat einen ganz angenehmen zitronigen Geschmack, ist besonders reich an den Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Für dich als Teil der Get Happy Community gibt's mit dem Code GetHappy15 15% auf deine erste Bestellung. Den Link, den findest du in den Shownotes.
Das ist so das, was mir in den vielen Jahren Arbeit noch so viel wichtiger geworden ist, immer wieder anzubieten und auch tatsächlich darüber zu sprechen und zu schreiben. Wir kommen ohne das, ohne uns berühren zu lassen von uns selbst, kommen wir, ich mag fast sagen, nicht weiter.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr euch in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen, an einem muckeligen Ort befindet. Wenn ihr diese Folge auf YouTube anschaut, dann habe ich eine große Bitte an euch. Wenn euch die Folge gefällt, wenn euch irgendeine Folge gefällt, bitte lasst doch kurz ein Like da oder schreibt einen kurzen Kommentar unter die Folge oder lasst mir ein Abo da, nicht um mein persönliches Ego zu streicheln und zu befriedigen, sondern um den Algorithmus glücklich zu machen. YouTube ist leider so programmiert, also was heißt leider? YouTube ist so programmiert und je mehr Interaktion quasi stattfindet zwischen den Menschen, die die Podcast-Folgen hier anschauen, umso mehr spielt der Algorithmus den Podcast in die Sichtbarkeit und dann erfahren noch viel mehr Menschen von diesen Themen. Also zu Beginn gleich mal dafür ein großes Dankeschön. In der kommenden Stunde geht es um eines der für mich persönlich wichtigsten Themen der Zukunft. In einem Zeitalter, und das habe ich hier bei Get Happy schon ein paar Mal gesagt, indem wir dem, was wir sehen und dem, was wir hören, nicht mehr vertrauen können, weil die KI uns eine Realität vorgaukelt, die meistens nichts mit der Realität zu tun hat, umso wichtiger ist es, wieder mehr in Kontakt zu kommen mit unserer Intuition. Für mich das wertvollste Instrument, das uns die Natur, der liebe Gott, eine höhere Kraft, wer auch immer, mitgegeben hat. Mein Gast in dieser Stunde ist Filmemacherin und sie ist Intuitionstrainerin und sie hat ein, wie ich finde, phänomenales Buch über genau dieses Thema geschrieben. Es heißt Intuition, wie du die Stimme deiner Seele stärkst und für ein selbstbestimmtes und freies Leben nutzt. Ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Alexandra Sorgenicht.
Hallo Kathi, vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ich finde es auch ganz wunderbar, dass du da bist. Und ich meine, wer mit so einem Thema kommt und den Namen Sorgenicht auch noch mitbringt, das ist ja Kein Künstlername, muss man an dieser Stelle sagen.
Den habe ich mir erheiratet.
Den hast du dir erheiratet?
Den habe ich mir erheiratet. Ich hätte meinen Lieblingsmenschen auch ohne den Namen geheiratet, aber der kam damit zu.
Ja, das ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Geschenk gewesen, ja, und eine ganz schöne Botschaft. Lieber Alexander, wir sprechen über die Intuition. Was für ein wichtiges, großartiges, wunderbares Thema. Und ich möchte die Folge starten mit einem Zitat von Albert Einstein, mit dem du auch dein Buch beginnst, das ich nicht kannte und das ich wirklich großartig finde. Und irgendwie immer, wenn Einstein irgendwas sagt, dann legt man dem, finde ich, noch mehr Bedeutung bei. Warum auch immer. Vielleicht, weil er einer der größten Geister aller Zeiten ist und war. Einstein hat gesagt, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Geist ein treuer Diener. Also schon mal umgekehrt. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Und wir befinden uns jetzt hier in den 1930er, 1940er Jahren wahrscheinlich, als Einstein das gesagt hat. Wer ist in deinen Worten der Diener und wer ist das heilige Geschenk?
Was soll ich sagen? Na, es ist, ich finde all unsere Kompetenzen, unsere menschlichen Kompetenzen so wesentlich. Ah, die Ratio ist ja fantastisch. Also ohne das kritische Denken wäre es auch schwierig, ne? Und gleichzeitig würde ich immer sagen, die Intuition führt. Mhm. Die ist nicht höher. Also das hierarchisch zu sehen, finde ich immer schwierig, aber die führt. Das Körperwissen, die emotionale Intelligenz brauchen wir genauso wie die rationale Intelligenz und die Intuition. Die greifen im besten Fall ineinander. Und die Intuition sollte führen, die ist einfach am schnellsten. Also die ist sehr, sehr viel schneller, präziser, genauer als die Ratio überhaupt jemals sein kann.
Mhm. Du bist Intuitionstrainerin. Was macht eine Intuitionstrainerin?
Die trainiert nicht Intuition, weil es geht gar nicht. Ja, jeder Mensch ist intuitiv, wir sind alle intuitiv. Was sie tut oder was ich tue, das, was ich darunter verstehe, was mir wichtig ist, ist Menschen dazu zu begleiten, wieder sich daran zu erinnern, was sie eh zur Verfügung haben. Ja? Also den Weg wieder frei zu machen zu dem, was nicht weg ist, aber etwas verschüttet ist.
Mhm. Das ist ganz nett, weil wir hatten ein kleines Mittagessen vor dieser Aufzeichnung und hatten eine Begegnung mit einer ganz zauberhaften Lady, die quasi das Café leitet, in dem wir gespeist haben. Und sie bekam mit, worüber wir gesprochen haben, nämlich Intuition. Dann wurde sie ganz neugierig und wollte auch fragen und hat sich so ein bisschen eingeklinkt ins Gespräch, was sehr nett war. Und hat dann auch gesagt, ja, sie hätte das verloren. Aber können wir es wirklich verlieren, diese höhere Intelligenz in uns?
Es ist eine komplexe Frage. Also ich denke eigentlich nicht, oder beziehungsweise sagen wir so, ich habe es noch nie wirklich gesehen. Was aber schon sein kann, und da sind wir auch bei deinem Thema, ist, es gibt ja Formen von Traumata, von Traumatisierung, die uns wirklich auch von unserer Menschlichkeit trennen. Also wo wir nicht mehr in der Lage sind, auch empathisch zu sein. Also dann hat Trauma in uns etwas so kaputt gemacht, dass wir da nicht mehr drankommen. Und das gilt dann nicht nur für Empathie, sondern auch für Intuition. Dann sind wir vielleicht instinktiv, das wird auch häufig verwechselt, und treffen instinktiv irgendwelche super cleveren Entscheidungen, sind aber nicht mehr intuitiv. Das kann passieren, aber in den allermeisten Fällen nein. In den allermeisten Fällen nicht. Jeder Mensch ist intuitiv, jeder kennt das ja auch. Wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, dass du an einen Ort kommst oder einen Raum betrittst und denkst, wow, Moment mal, hier nehme ich irgendwas wahr. Oder den berühmten Geistesblitz unter der Dusche, nachdem du 14 Tage lang Pro- und Kontralisten gemacht hast. Und dann stehst du unter der Dusche, denkst an gar nichts und dann weißt du, wie du dich entscheiden wirst, ohne vielleicht zu wissen, warum.
Intuition, Instinkt, Impulsivität. Die drei großen I's, die manchmal vielleicht ein bisschen verwaschen werden untereinander, aber doch eigentlich stark voneinander zu differenzieren sind. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Intuition und Instinkt?
Na, Instinkt ist Körperwissen. Also wenn ich irgendwo lang gehe und vielleicht einfach weiß, ups, mein ganzer Körper sagt, ne, das ist gefährlich. Oder auch, das sollte ich nicht essen. Oder einen Ekel habe, zum Beispiel vor etwas, was mir gestern noch geschmeckt hat vielleicht. Ja, das ist für mich Instinkt, das ist etwas, was der Körper direkt sagt. Intuition ist die Stimme der Seele. Die hat auch einen Bezug auf den Körper. Die kann nur sprechen, wenn wir unseren Körper auch gut kennen. Aber die hat nochmal eine etwas umfassendere Informationsquelle oder Basis.
Mhm. Ich habe mal den schönen Satz gehört, der ist ziemlich bekannt. If it's not a hell yes, it's a no. Ist das Intuition?
Nee, würde ich nicht sagen.
Okay.
Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das geht auch um das Prinzip Freude und auch der Sehnsucht zu folgen und Begeisterung. Und das ist ein ganz wichtiger Kanal. Aber die Intuition, die sagt ja halt auch manchmal Sachen, die sind etwas unbequem.
Hm.
So, die sagt nicht immer das, was jetzt unsere Persönlichkeit in diesem Moment, in dem wir gerade sind, gerne hören möchte oder auch gut hören kann. So, die Persönlichkeitsebene ist ja immer so wie das Gehirn, ne? Sicherheit, Sicherheit. Also wir bleiben in dem, was wir haben. Und die Intuition ist oftmals 2-3 Schritte voraus und lädt dann ein zu Dingen, die auch unbequem sind. Oder konfrontiert auch mit etwas, was vielleicht das Ego gar nicht so gerne hört.
Mhm. Oh, das ist ein super spannender Themenbereich, weil gerade wenn es um Dinge prozessieren geht, die vielleicht noch nicht im Bewusstsein sind oder wie du gesagt hast, für die wir noch nicht bereit sind, aber die Intuition klopft vielleicht trotzdem mal hier und da an der einen oder anderen Stelle an. Was wäre ein gutes Beispiel? Eine Beziehung, die uns schadet?
Ja, oder auch eine Beziehung, die uns gar nicht schadet und sie ist trotzdem ausgelaufen. Also die uns nicht schadet, aber vielleicht auch nicht mehr gut tut in einem Sinne von Weiterentwicklung.
Noch schwieriger wahrscheinlich als eine Beziehung, die
uns
schadet.
Wir können gut jemanden verlassen, der uns, das können auch nicht alle gut, aber es fällt irgendwie leichter, eine Beziehung zu verlassen, wo ganz klar ist, das ist ja wirklich nicht gut. Aber wie ist das denn, wenn es ganz viele Dinge gibt, die gut sind?
Mhm.
Und trotzdem zum Beispiel klar ist, nee, das ist so nicht mehr der Weg.
Hier geht's nicht weiter.
Kann aber auch genauso gut ein Job sein. Kann kann ein Job sein, auch wenn der, so wie es bei dir auch ist, ne? Wie es bei dir oder bei dir war.
Mhm.
Ja, alle sagen, bist du verrückt, aber in dir weiß etwas, deine Intuition, deine Seele, ich will weiter, ich habe was anderes vor. Es darf anders werden. Oder bei mir war das so, als ich mein Institut für Intuitionstraining, was wirklich eine Money Machine war, gesagt habe, das gibt's jetzt nicht mehr ab nächsten Jahr und ich mache was Neues. Fragen dann auch viele, warum? Weil ich einfach wusste, das muss ein anderer Raum werden, der braucht eine andere Energie, eine andere Art von Öffnung, als es bisher war.
Mhm.
Und das sind dann ja auch eben immer so Dinge, da wissen wir mit dem Verstand ja nicht, warum. Oder der Verstand hat alle möglichen Ebenen zu erklären, dass das wenig Sinn macht oder zumindest dagegen zu argumentieren. Und die Intuition ist ja nicht, die arbeitet ja nicht argumentativ, ne? Sondern die sagt, so ist das.
Das ist auch ein schöner Satz.
Ja.
Die Intuition arbeitet nicht argumentativ. Nee, mit seiner Intuition diskutiert man in der Regel nicht, ne?
Man kann es ja versuchen, aber dann landet man eben immer da. Ich habe es dir doch gesagt, schöne Grüße, deine Intuition, ne?
Mhm.
Wenn man das versucht.
Mhm. Die meisten meiner Gäste sitzen hier und bringen ein Thema mit und nicht, weil sie sich irgendwie dafür mal interessiert haben, sondern weil es im Grunde genommen ihre eigene Lebensgeschichte repräsentiert oder widerspiegelt oder einen extrem wichtigen Faktor abgedeckt hat in der eigenen Geschichte, in der eigenen Biografie. Und das war bei dir ganz genauso. Die Intuition hat dir mehrfach das Leben gerettet, ohne jetzt allzu sehr in deine auch sehr traumatische, sehr gewaltvolle Kindheit einzusteigen, die du ohne deine Intuition wahrscheinlich gar nicht, du würdest vermutlich hier gar nicht mehr sitzen ohne.
Nee, ganz sicher nicht. Ne? Das war ja auch gerade eine schöne Unterhaltung, die wir da hatten in dem Café,
mhm.
wo die Besitzerin gefragt hat, ja, wieso hast du das nicht verloren? Ne? Und ich gesagt habe, das war das Einzige, was ich hatte.
Mhm.
Und das war faktisch auch so, ne? Die hat ein paar Mal mir das Leben gerettet. Und also wo ich nicht vielleicht sofort gestorben wäre, aber wo ich eben vielleicht sicherlich diesen Zugang zur Intuition verloren hätte, und dann hätte ich nichts mehr gehabt. Dann hätte ich nur noch Alkohol oder Drogen gehabt, nur noch Selbstzerstörung gehabt, nur noch dieses negative Bild, also diese ja in der psychologischen Sprache Täterintrojekte gehabt, ne? Diese vernichtenden Ideen über mich und dann, was hätte ich dann machen sollen, außer mich konsequent weiter selbst zu vernichten. Aber es gab eben diese Stimme, die immer gesagt hat, nichts davon ist wahr. Nichts davon ist wahr. Und ich konnte ja über die Intuition auch, ne, ich gucke jetzt gerade dich so ein bisschen höher, also die Schönheit in den Seelen der Menschen sehen und damit eben auch in meiner eigenen. Und zu wissen, das hier, das wird nicht ewig so weitergehen.
Also im Grunde genommen, du wusstest als Kind schon intuitiv, dass der Schrecken, in dem du aufgewachsen bist, also in den du hineingeboren wurdest, dass das ein Ende hat und dass es ein gutes Ende nehmen wird für dich.
Ja, also ich hätte das auch nicht argumentativ begründen können, aber ich wusste es. Ich bin ja auch eine Geschichtenerzählerin und ich habe eben immer auch Geschichten erzählt, also als Kind schon. Ich erinnere das, dass ich, wenn ich alleine war, immer ganz viel mehr so Geschichten ausgedacht habe auch. Ne? Und die gingen immer gut aus und die hatten eben immer so, ja, so klassische Helden- oder Heldinnen-Geschichten. Das ist sozusagen die Drachenhöhle, ja, und das ist das, wie du Freundin mit dem Drachen wirst oder der Drachin. So, also eine immer wieder Geschichten, die ja nicht in irgendwelchen schönen Prinzessinnenkleidern geendet hatten, sondern eben in Freundschaften, in Beziehungen, auch in Beziehungen zu den Monstern. Ja, so und das und vielleicht auch was auch noch wichtig ist, aber es geht auch über die Intuition, glaube ich, viel Tiere, Natur. Das war essentiell für mich, also die Verbindung dazu, ne, haben zu können und auch zu sehen, was da so möglich ist an Schönheit und an sicherer Beziehung.
Glaubst du, dass das Nervensystem da eine ganz entscheidende Rolle spielt?
Ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Und ich war auch ja, Jahrzehnte dysreguliert. Ne? Und das sind wir alle immer noch mal irgendwann ein bisschen. Aber ich habe natürlich auch gelernt, ganz anders darauf zu achten. So ein dysreguliertes Nervensystem kann auch Intuition nicht wahrnehmen. Ne?
Ja, ich habe den Satz noch nicht gehört in einem Podcast vom, ich weiß nicht, wer dem folgt, der nennt sich Abundance Alchemist. Das ist ein, ich glaube, ein Ire. Nee, er ist ein Engländer, er lebt in Liverpool, genau. Und er hat gesagt, der macht viel Arbeit über Manifestation und er hat gesagt, the golden gate to manifestation is the autonomic nervous system.
Ja.
Und das glaube ich auch, weil ein Nervensystem, das ja quasi aufgrund von Traumata zum Beispiel kontinuierlich im Überlebensmodus ist, ist vielleicht an seinen Instinkt angebunden, aber sicherlich nicht an die Intuition, weil der Verstand so, der, du sprichst ja auch in deinem Buch über verschiedene Bewusstseinsebenen und der Verstand wird bei Trauma so der Herrscher unseres Seins, um Kontrolle zu erzeugen.
Ja, oder eben das Überleben halt, ne?
Genau.
Und dann nehmen wir irgendwas wahr und wir ordnen das dann sofort, also es macht das Nervensystem für uns in Überleben ein. Wir nehmen irgendeine Energie wahr und ordnen das in Narrativ ein, das uns dann wiederum Angst macht zum Beispiel, ne? Dann sehen wir vor allen Dingen vielleicht eher dunkle Energien als helle Energien. Und oder egal, was wir dann wahrnehmen, intuitiv, wir kommen nicht dazu zu wissen, ich muss damit erstmal gar nichts machen. Ja, es geht einfach nur darum, dass ich jetzt für mich sorge. Und mit all dem, was ich sehe, muss ich nicht überfordert sein. Ja, weil das ist so ein Ding, in meinen Ausbildungen ist das immer so, dass die Leute irgendwann sagen, ich will das nicht mehr, geht das auch wieder weg? Ja, ich stehe im Rewe an der Tiefkühle und ich sehe die Traumata der Frau neben mir oder von der Kassiererin. Ich will das nicht. Geht das wieder weg? Nee, das geht nicht mehr weg. Und du lernst nach und nach, dass du nichts damit tun musst, weil wir sehen das alle immer. Es kostet einfach so viel Kraft, so zu tun, als wäre es so nicht. Wir sind so programmiert darauf, das alles immer wieder zuzuschütten. Und das kostet die meiste Energie. Ne?
Ach, es tun sich gleich dann immer 30 Fragen auf. Ich versuche die dann
immer her damit.
Alltags-ADHS nicht immer alle gleich zu vergessen. Es gab einen Moment in deinem Leben, da warst du noch ein relativ junger Mensch. Du hast viel kompensiert über Drogen und Alkohol aufgrund deiner traumatischen Kindheit. Und es gab einen Moment, wo deine Intuition eine höhere Kraft zu dir gesagt hat, wenn du damit jetzt nicht aufhörst, wirst du nicht überleben. Und das ist ja schon erstaunlich. Aber was ich fast noch erstaunlicher finde, ist, dass du es gehört hast und dass du es geglaubt hast. Und dass du reagiert hast. Was
ja,
war das für ein Moment?
Total zugeguckst, ne? Und trotzdem gehört.
Wahnsinn.
Also, ja, das war in der Diskothek, in der ich damals gearbeitet habe. wirklich, und zwar kein Koks, eine chemische Droge, noch viel schlimmer. Also mein Koks schlimm genug, mich nicht falsch verstehen, ja. Und das lief I've Got the Power von Snap. Ich höre das wie jetzt noch. Und bei dem, was ich an Abwertung erfahren habe und an Vernichtung, diese Droge, die hat das Gefühl mir gegeben von, ich stehe da über allem drüber.
Unbesiegbar zu sein.
Coolste des Abends. Und das ist natürlich sehr verführerisch, wenn man, genauso wie Alkohol ist ein Angstlöser, super Lösung, ja, für mein Thema. Also das ist halt natürlich einen unheimlichen Sog, eine unheimliche Verführung für so jemanden, der so viel mit Hass zu tun hatte, wie ich. Und das war mitten in dieses Gefühl rein, da kam das, ne, wenn du das noch einmal machst, überlebst du nicht. Wenn du das noch einmal machst, wirst du sterben. Und damit war nicht gemeint, wie ich gerade gesagt habe, von ich bin dann sofort nächstes Wochenende tot. Aber ich verliere die Verbindung, weil dann die Verführung zu groß gewesen wäre, mich da rein zu fallen lassen. Die Droge, die sagt, brauchst dich gar nicht drum kümmern, um diesen Heilweg, der so schmerzhaft ist, sondern du bist einfach die Queen. Ja, bin nach Hause gegangen und habe das nie wieder angerührt.
Kleiner Funfact für euch am Rande, was wir gerade festgestellt haben beim Mittagessen. Wir waren in derselben Diskothek in Bochum. Mit 6 Jahren Unterschied. Ja. Das heißt, als du da gearbeitet hast, war ich wahrscheinlich noch zu klein. Uns trennen wenige Jahre.
6 Jahre. Ne?
Aber das finde ich natürlich schon auch wieder sehr bemerkenswert. Glaubst du oder würdest du sagen, dass Drogen, Alkohol, Süchte eine eigene Energie mit sich bringen? Du hast gerade von Verlockung gesprochen.
Ja, Verführung, ne? Ich erinnere, während du das fragst, gehen bei mir auch sofort wieder 300 Tabs auf, ne? Und ich gucke gerade nach dem Tab, wo ich antworte. ja, natürlich. Ja, natürlich. Und auch unterschiedliche Drogen und unterschiedliche Drogengruppierungen, eigene Energien jeweils. So, was ich gerade sagte, Alkohol ist ein super Angstlöser. Gleichzeitig ist das ja so eine Kompromittierung. Also durch Alkohol verlassen wir uns ja derart, ne? In einer Weise, die ich immer noch denke, wie kann das sein, dass das so eine promotete Droge ist? Ja, so erlaubt überall. Die ist ja wahnsinnig schädlich, wenn es darum geht, sich selber zu fühlen. Also ich trinke jetzt seit einiger Zeit gar keinen Alkohol mehr. Und ich habe das immer so gemacht. Früher habe ich immer noch gedacht, ja, ne, weil mein Nervensystem ja auch so war. Es ist natürlich mit dem Belohnungszentrum verbunden und ist ja auch nicht so, dass so ein kleiner Rausch unangenehm ist. Na, gar nicht. Aber meine Energie, also droppt sofort und natürlich auch für Tage. So chemische Drogen. Ja, ich finde generell, bestimmte Formen von Drogen tragen eine gewisse Form von Feindseligkeit, würde ich jetzt mal sagen, in der Energie so der menschlichen intuitiven Kompetenz gegenüber.
Weil also Kokain und Alkohol würde ich jetzt mal ganz vorne.
Ja, oder chemische Drogen, ne? Nochmal Kokain, kann ich gar nicht so viel sagen, aber diese ganzen chemischen Drogen, die sind natürlich die rauben dir das Herz.
Das ist so eine Folge, die könnte wahrscheinlich 4 Stunden gehen.
Ja, haben wir keine 4 Stunden.
Das ist, geht nur im Zeit-Podcast. Mit dem ist alles gesagt. Die machen dann auch gerne mal 12-stündige Folgen. wie kam es in deinem Leben? Du bist Filmemacherin auch. Wie kam es, dass du dir dieses Geschenk des Lebens, die Intuition, mehr in dein Leben geholt hast, um auch dort zu schulen, das auszubilden, Menschen mitzunehmen auf diese Reise? Wie war da dein Werdegang?
Also ich habe, als ich Filmwissenschaft studiert habe in Berlin, habe ich das erste Mal selber so eine intuitive Session bekommen. Und bin da hingegangen, habe meinen Namen gesagt und dann hat die Frau mir alles gesagt, was gerade los war. Die hat in Bildern gesprochen. Und für mich war das nicht das Ding, dass die nur über meinen Namen alles sehen konnte, was war, was ist und was womöglich sein wird. Jetzt nicht als Hellsichtigkeit in dem Sinne, sondern wenn du so, dann reagiert dein System womöglich so. Das war für mich nicht bemerkenswert, weil ich habe ja genauso gesehen. Aber dass ich das erste Mal einen Menschen getroffen habe, der das gemacht hat,
der das
war einfach, das war großartig für mich. Ne? Das hat mich dann noch 10 Jahre, glaube ich ungefähr, habe ich noch gebraucht. Dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Es gibt ein Intuitive Training in den USA. Das wurde in den 60er Jahren dort entwickelt, 60er Jahre, Kalifornien. Und ich habe so eine 5-jährige Basisausbildung gemacht da drin zunächst und habe dann schon während dem ersten Jahr gedacht, das gibt's in Deutschland nicht auf dem Niveau, das kann ja wohl nicht sein.
Weil es ist jetzt, da, Entschuldigung, muss ich nochmal einhaken.
Gerne.
5-jähriges Basistraining.
Ja. Ja.
Wow.
Ja, das war vielleicht auch der Form geschuldet. Ne? Das hat eine Frau aus den Niederlanden gemacht. So in den 70ern ist das aus Kalifornien erstmal in die Niederlande geschwappt. Ne? Und da gibt's ganz viele so intuitive Institute. So, und die war dann einmal im Monat, deswegen hat sich das vielleicht auch ein bisschen mehr gezogen noch, ne? Aber genau, und ich habe schon im ersten Jahr das so in die Workshops, ich habe damals so Workshops mit Frauen gemacht, das reingenommen, weil ich gesehen habe, ich meine, ich hatte auch vorher Therapien gemacht, natürlich, ne, so mit meiner Geschichte ging das gar nicht ohne. Aber die Wirksamkeit davon, das hatte ich noch nie irgendwo gesehen. Und es war für mich natürlich auch, das war einfach meine Sprache, da war ich zu Hause. So, ich kann auch rational Dinge erfassen, so ist es nicht, aber da war ich einfach zu Hause und wusste, da kann ich wirklich wirksam sein. Und habe das dann so in den letzten gut 20 Jahren einfach noch intensiv weiterentwickelt, weil da ist schon auch Spiritual Bypassing und Unbewusstsein für Trauma und noch ein paar andere Sachen waren da, klar, es war einfach die Zeit noch nicht drin, ne? So.
Also es ist dir auch passiert.
Ja, natürlich. Du meinst das Spiritual Bypassing?
Das Spiritual Bypassing.
Ja, klar. Ja, natürlich.
Dass ich immer noch keine eigene Folge über Spiritual Bypassing gemacht habe, ist eigentlich ein Skandal.
Ja, können wir gerne machen jetzt.
Wie bist du Spiritual bypassed?
Ich hatte nicht wirklich damals so 2000, ne, ungefähr, noch nicht verstanden, wie traumatisiert ich eigentlich bin.
Same.
Also ich habe auch tatsächlich so einen beinahe Mord einmal überlebt, so ein Einbruch bei mir, wo ich morgens sehr verletzt aufgewacht bin, aber nach einer Bewusstlosigkeit, also nicht nur aus dem Schlaf, sondern wirklich so mit einer Wunde, hier direkt fast bei der Schläfe und hatte ganz lange eine Amnesie. Und bin dann aus einem Burnout in eine Therapie, eine Traumatherapie gekommen, weil ich dachte, anscheinend habe ich das noch nicht verarbeitet. Und die Therapeutin hat dann zu mir gesagt, ich glaube, dass mit diesem Mordanschlag ist sehr viel weniger schlimm als die Geschichte mit ihrer Mutter. Ja, das stimmte, ne? So war es auch. Und all die Tools, die ich gelernt hatte vorher, die waren, weil es sind dann das, was ich da gelernt habe beim Intuitive Training, waren vor allen Dingen Tools. Das ist auch gut, aber das ist nicht alles. So nur mit Tools geht man immer um den Kern rum. Man nutzt immer die Tools, um den Schmerz nicht zu fühlen. Das ist menschlich, aber das ist nicht das, wie ich Intuitionstraining verstehe und anwende. Ja.
Danke, dass du das nochmal in deinen Worten so sagst. Ich hatte neulich, und das ist völlig in Ordnung für mich, einen sehr kritischen Kommentar unter einer Podcast-Folge, weil ich weiß gar nicht mal, mit wem ich drüber gesprochen habe. Ich gesagt habe, dass auch Yoga eine Kompensationsstrategie sein kann. Genau wie Meditation eine Kompensationsstrategie sein kann. Die Frage ist immer, mache ich etwas, um von mir wegzukommen? Also um etwas in mir nicht zu fühlen. Und dann hat Yoga vielleicht ein besseres Image als eine Netflix-Serie oder Shopping oder Sexsucht oder was auch immer es ist. Aber es bleibt doch eine Coping-Strategie. Und wie du sagst, das ist natürlich auch total menschlich. Keiner hat Bock auf den Schmerz.
Nee, das ist, wir wollen immer davon weg. Das ist die Bewegung. Also das ist ja auch die Bewegung, die das Gehirn macht. Die all die Bahnen, die wir im Gehirn gebaut haben, die machen ja alle weg davon. Das ist eine ganz klare Überlebensstrategie. Nur die Intuition ist ja, die möchte, also deine Seele möchte, dass du ganz einfach bist oder wirst, wer du bist.
Mhm.
Und das wirst du nicht, wenn der Schmerz weiter verpackt ist. Da kannst du noch so viel Erleuchtungspeak-Momente haben, du wirst es einfach nicht. So, es geht wirklich darum, also nichts gegen Erleuchtungsmomente, aber für mich ist Erleuchtung ein Tu-Wort, genauso wie Liebe. So, es geht wirklich darum, immer wieder zu gucken, wie kann ich mich dem Schmerz denn nähern, ohne dass er mich dauerhaft überspült. Weil ja, da ist ja auch die Liebe. In dem Schmerz ist ja letztlich die Liebe. Und der Schmerz ist ja da, wo, oder so beängstigend, wo er nie gehalten wurde. Und dann dahin zu kommen, dass man den selber hält, mit Begleitung, mit sicherer Begleitung, aber dann letztendlich ja selber halten kann, wenn er wieder auftaucht, dann wird die Intuition immer klarer im Laufe der Zeit. Also ich erzähle jetzt nicht hier was von, du musst erst heilen und dann kannst du intuitiv werden. So geht's nicht, das geht parallel. Ja. Aber also man kann Spiritualität super nutzen, um zu vermeiden.
Klitzekleines Päuschen für eine wichtige persönliche Message und ein großes Dankeschön an meinen Partner Koro, der diesen Podcast auch im April mit Herz und vielen Köstlichkeiten unterstützt. Let's talk nuts, ihr Lieben. Die Nussmusse im Sortiment, die gehören zu meinen großen Lieblingen und zwar echt in jeglicher Form und Farbe. Da gibt's zum Beispiel die Klassiker, pur und ohne jegliche Zusätze, wie das Erdnuss, Mandel oder auch das Cashew-Mousse. Die eignen sich exzellent zum Kochen, zum Beispiel in der veganen Küche. Fürs Pistazienmus braucht man ehrlich gesagt keinen Anlass, das löffelt man einfach so weg. Genauso wie die süßen Schätze, die Creme aus Datteln und Haselnuss, die Kokosmandelcreme oder schnallt euch an, das Cashew Mousse Banana Bread. Und wer es ein bisschen salziger lieber mag, der wird sicher sehr glücklich werden mit Moussen aus Cashew, Tomate und Kräuter, Cashew mit Trüffel oder dem gesalzenen Pistazienmousse, das der Knaller auf einem richtig guten Saatenbrot ist. Das wäre jetzt so meine persönliche Verzehrempfehlung. Die nussigen Superstars, die schmecken im Porridge, auf Bowls, in Pancakes, im Smoothie, als Dressing, als Dip oder wie gesagt als Brotaufstrich. Wie immer gibt es für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% aufs komplette Sortiment. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge.
Ja, haben wir auch
gerade. Bin ich kein Fan von.
Ich auch leider nicht. Bin ich leider auch. Und wir haben gerade wieder so eine Hochphase, finde ich. Aber gut, jeder Mensch geht auch seinen eigenen Weg natürlich und darf ja auch seine eigenen Erfahrungen machen. Aber lass mich das nochmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, weil ich dieses Bild und die Worte dafür so schön finde. Also du sagst quasi, solange wir den Schmerz vermeiden, weil die Menschen denken ja immer, sie müssen sich verändern und jemand anders werden. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, jemand anders zu werden, sondern der zu werden, der ich ohne den Schmerz wäre.
Ja.
Also sprich, solange der Schmerz als Puffer zwischen mir und meinem wahren Selbst steht, komme ich nicht an die Essenz ran.
Ja, oder der zu werden oder die zu werden, die du eigentlich bist, ohne das, was dir mal Schmerzen bereitet hat. Mhm. Denn der Punkt ist, solange wir den Schmerz vermeiden, das klingt jetzt paradox, aber solange glauben wir noch an das, was den Schmerz ursächlich verursacht hat. Also solange wir den Schmerz vermeiden, sind wir ja noch gefangen in dem, was den Schmerz ursächlich verursacht hat, nämlich körperliche Gewalt, physische Gewalt, andere Formen von Gewalt sind damit dann immer noch eine Realität in unserem System. Und in dem Moment, wo ich mich ja traue, das zu fühlen, erkenne ich ja an, das war damals und jetzt bin ich hier und kann mich halten damit und kann in mir eine Distanz, also keine bypassende Distanz, aber eine beobachtende Distanz haben. So, ich kann mich fühlen, ich kann den Schmerz fühlen und ich kann trauern um das, was da war und Mitgefühl haben mit der kleinen Kathi, Alexandra, mit dem inneren verletzten Kind. Und ich bin die Erwachsene, die das wahrnimmt. Mhm. So, ich habe diese beiden Ebenen, ne? Die kann tragen. Die erwachsene Ebene kann halten.
Du, und das Phänomen durfte ich gerade bei unserem Mittagessen beobachten. Also die Menschen spüren das ja bei dir, diese, ich nenne es jetzt mal Feinfühligkeit, diese gute Angebundenheit, die du dir, das muss man jetzt, ich nenne das jetzt mal so, hart erarbeitet hast. Nachdem du deine Geschichte oder während du deine eigene Geschichte aufgearbeitet hast, du siehst Farben oder du siehst Menschen in Farben, du siehst eine Art Aura um die Menschen herum, du nimmst unheimlich viel wahr. Das wiederum scheinen Menschen irgendwie zu spüren.
Ja.
Und werfen dann manchmal, und das sage ich ganz, ganz liebevoll, wahrscheinlich auch so ein bisschen ihre Krakenarme nach dir aus, weil sie einfach was über sich erfahren wollen. Ist es so?
Ja.
Das war nämlich das Phänomen beim Mittagessen.
Ja, das war, ich dachte auch, wie niedlich so.
Und sie, aber ganz süß, das Ganze. Ja. Also sie war wirklich.
Ja, also das gibt es natürlich auch in unterschiedlicher Ausprägung. So, ich weiß noch, ich war mit Anfang 20 das erste Mal bei einer Astrologin und das war für mich, ein guter Moment, ein wichtiger Moment, weil die, ich fühlte mich gesehen das erste Mal. Und die hat auch zu mir gesagt, sag mal, du musst eigentlich in eine Straßenbahn einsteigen. Damals hat man auch Straßenbahn gesagt. Du musst eigentlich in eine Straßenbahn einsteigen und es gibt Menschen, die sofort auf dich springen, positiv, und es gibt welche, die auf dich springen, negativ.
Mhm.
Du siehst einfach alles. Und manche finden das toll und andere werden wütend. Genau. So ist es. Und so ist es bis heute. Also ich kann mich natürlich viel mehr, also ich bin viel selbstfürsorglicher mit mir als früher. Ich kann mich auch so einpacken, dass es mir nicht passiert. Ne? Also wenn ich weiß, ich bin jetzt so offen, ich gehe gerade durch was durch, ich will mit überhaupt niemandem reden, dann packe ich mich entsprechend auch energetisch ein und dann passiert mir das eigentlich nicht so.
Wie machst du das? Mit Visualisierung oder?
Ja, ich nutze eigentlich nur bestimmte Formen von Gold als Energie, ne, und also als ein spezifisches Gold, was ich mit mir verbinde. Das wabert so um mich herum, ne, und das ist nicht so die Bewegung, sondern ich bin ich und ich bin in mir und ich bin nicht verfügbar. Also ohne so zu machen, sondern einfach, ich bin so. Das geht eigentlich ganz gut.
So einen goldenen Barberpapa um dich rum.
Ein Barberpapa, genau.
Der dich schützt.
Sowas in der Art.
Sowas in der Art.
Eine ganz feine Energie auch. Und also früher habe ich das unbewusst benutzt. Ich kam, ne, so wie eine meiner Lehrerinnen hat mal zu mir gesagt, du hattest immer sowas, du konntest dich unsichtbar machen, das klappt aber jetzt nicht mehr. Und doch, das klappt noch, aber jetzt kann ich es bewusst machen.
Mhm.
Also und früher hatte das mit dem Schwenken zu tun. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da, ne? Und jetzt ist es einfach.
Also das, was du quasi als Kind ja auch sein musstest,
ja.
Also dieses dich unsichtbar
genau.
machen. Und heute kannst du das aber steuern und selber regulativ gut halten.
Ich setze es ein.
Mhm.
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 Ja. Ja. Ja, es ist noch. Also ich fand gerade bei dem Gespräch, ne, auch nochmal so, also bei unserem Mittagessen mit der zauberhaften Dame, wie viel dann da ist auch in ihr. Und du das ihr angeboten hast, auch dann mal zu gucken, ne? Nicht nur zu sagen, ich habe mir diese Kindheit ausgesucht, die Seele hat sich das ausgesucht, sondern dann noch mal ein bisschen mehr zu fühlen auch. Das war ja nur ganz ganz sanfte Einladung, ne? So, weil das es gibt ja auch dieses aus der Szene dieses Angebot, ne? Also man hat einen Seelenvertrag oder man hat sich das ausgesucht, was ein starkes Bypassing beinhaltet und wie deutlich das war, ne, das Zurückschrecken von dieser Berührung von sich selbst.
Mhm.
Und das ist so das, was mir in den vielen Jahren Arbeit noch so viel wichtiger geworden ist, immer wieder anzubieten und auch tatsächlich darüber zu sprechen und zu schreiben. Wir kommen ohne das, ohne uns berühren zu lassen von uns selbst, kommen wir, ich mag fast sagen, nicht weiter. Weil, und was ich damit meine, ist wirklich ein großes Weiter. Wo stehen wir denn gerade?
Mhm.
Wenn wir uns angucken, wo wir stehen, ne? Was KI auf der einen Seite angeht, diese erstarkenden Autokratien, sag ich mal vorsichtig, nochmal wieder auf der anderen Seite. Und dann dazwischen so viel Versuch nach psychosozialer Erklärung und Therapie. Und wir brauchen eine andere Form von Orientierung.
Mhm.
Ja, und das ist schön, wenn wir meditieren können und die Anbindung haben. Aber ich habe so viele Leute bei mir, die sagen, ich mache das seit 20 Jahren, ich kann das super anzapfen. Und wenn ich dann nach der Umsetzung frage, Ne, also das ins Leben zu kriegen. Und ich denke, wirklich im Moment ist es so wichtig zu gucken, was bedeutet das eigentlich, Mensch zu sein?
Mhm. Ne? Schön.
Ja. Was bedeutet das? Und das beantwortet eine höhere Macht nicht alleine. Brauchen dafür die Menschlichkeit. Ne?
Ich glaube, wir leben momentan in einer Zeit, und jetzt machst du das ja auch schon sehr lange, da würde mich dein Gedanke zu interessieren, wo... Zumindest bekomme ich das aus meiner Community gespiegelt, immer wenn ich Folgen mache wie diese hier, wo es um Anbindung geht, um Spiritualität, vielleicht auch um geistige Welten, um Ebenen, die wir nicht mit Daten, Fakten, Zahlen belegen können. Es sind tatsächlich die Folgen, die am meisten gehört werden, am meisten geteilt werden, am meisten kommentiert werden. Und ich habe so das Gefühl, wir leben aktuell in einer Zeit, wo das eine Normalität bekommt. Also Informationen zu kriegen aus dem Feld oder intuitiv angebunden zu sein. Also es findet so in ganz, 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 ganz kleinen Schritten seinen Weg ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft. Empfindest du das auch so?
Ja, absolut. Also alleine das Wort begegnet mir überall mittlerweile. Ne? Das Wort begegnet mir an so vielen Stellen und so. Das ist
das Wort Intuition?
Ja, oder Intuition. Mhm. Das Wort, einfach das Wort Intuition. Mhm. Aber eben auch natürlich, dass es viel... ja, normaler geworden ist, darüber zu sprechen. Es gibt ganz viele Begriffe, es gibt ganz viele Kontexte. Als ich angefangen habe, gab es nicht an jeder Ecke ein Retreat oder Kakaozeremonien oder Ayahuasca-Erfahrungsräume. Da gab es tatsächlich ein Ashram oder die katholische Kirche, so ungefähr, mhm. ein bisschen überspitzt gesagt. Und ich finde das toll. Also ich finde das toll, dass es so die Räume gibt, wo ja diese Ebene uns einfach auch klarer wird oder klarer werden kann. Ne? Ich finde es halt eben nur wichtig, und da halte ich immer den heilenden Finger auf der Wunde, wenn es als Flucht genutzt wird, kannst du es auch lassen. Mit Verlaub, dann fühlt es sich vielleicht irgendwie, streichelt noch das Ego oder das spirituelle Ego, wenn man so will, aber es führt dich nicht mehr zu dir, sondern womöglich noch weiter von dir weg.
Hat die Maria Sanchez, die Traumatherapeutin aus Hamburg, neulich in einem Podcast von einem Kollegen gesagt, Spiritualität ohne Psychologie ist Bypassing. Also sprich, wir brauchen die Biografiearbeit, wir brauchen die, auch finde ich, die Psychoedukation, das Wissen übers Nervensystem. Ja. Also ich finde gerade, wenn wir uns, wenn wir tiefer eintauchen in eine spirituelle Welt, brauchen wir so dringend die Bodenhaftung und ein solides Fundament und immer wieder Erdung, Erdung, Erdung und nicht die ganze Zeit. Weil noch leben wir ja hier in dieser Welt und müssen Steuern zahlen und müssen unsere Miete zahlen und
uns mit Beziehungsdynamiken auseinandersetzen.
Unsere Beziehungsdynamiken aushalten, ja. Damit durcheinander auseinandersetzen, ja. Ganz genau.
Ich finde aber, das gilt andersrum genauso.
Warte, ich muss kurz überlegen. Psychologie ohne Spiritualität?
Finde ich auch ein Bypassing.
Ist auch Bypassing. Mhm. Ich habe ja gestern die These aufgestellt, steile These, dass Männer sich so viel, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, dass die meisten Philosophen Männer waren, die Großen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, dass die Männer oder die Bekannten sind, also es gibt sicherlich auch viele Frauen, die großartige Philosophinnen sind, aber die großen Bekannten sind ja scheinbar nur Männer. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass für die Männer die Philosophie einfach eine exzellente Bypassing-Form ist, an der Psychologie vorbei zu schiffen, weil die Philosophie ja sehr im Kopf bleibt.
Ja, oder vielleicht die Philosophie von Männern sehr im Kopf bleibt. Wenn man jetzt an Hannah Arendt denke oder so.
Ja,
ich finde so, und das war mein Problem lange auch mit, ich habe ja so lange gedacht, ich wäre dumm, ne? Und ich habe einfach nur sehr komplex gedacht. Und ich habe vor allen Dingen eben auch immer Körperrealität und spirituelle Realität oder intuitive Realität mitgedacht. Das ist dann viel, was man gleichzeitig denken muss. Und ich finde, das tun zum Beispiel so Menschen wie Hannah Arendt auch. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Form von Kontext oder Beziehungswahrnehmung. Und das kann sehr, sehr verkopft sein, aber ist es, glaube ich, nicht bei allen PhilosophInnen.
Vermutlich, das stimmt. Ja. Hannah Arendt ist natürlich eine wichtige, wichtige Person gewesen.
Ja. Ja, und warum ich das sage, mit, ich finde es auch ein Bypassing, wenn man nur in Anführungsstrichen Psychologie macht, das ist ja auch schon viel. es war, das ist ja einfach eine Realität. Also die Anbindung an das Göttliche ist einfach eine, oder wie man immer es auch nennen möchte, aber die Seelenebene ist eine Realität, die alle Kinder und ganz viele Kinder erfahren. Wenn man mal anders fragen würde, als nur mit einem empirischen Bewusstsein, darüber schreibe ich in dem Buch ja auch, was ist ein imaginärer Freund? Ja, na, dann sagen jetzt empirische Psychologen, ja, die wissen, dass der nicht real ist. Die wissen, dass man den nicht anfassen kann oder die Freundin. Die wissen, sie sind aber real. Das Kinder wissen das. Ne, Kinder wissen das. Ich denke einfach, dass uns, wenn wir nur im psychologischen oder psychotherapeutischen Raum bleiben, dann fehlt uns was. Mhm. Es fehlt eine bestimmte Form von Orientierung. Und die brauchen wir in dieser Zeit mehr denn je.
Du sagst, dass Kinder das im Alter von 3, 4 Jahren, sie würden es ja von sich aus eigentlich nicht verlieren, aber dann aufgrund der Prägungen, aufgrund der Familien, in denen sie aufwachsen, verlieren sie nicht die Intuition, aber den Zugang dazu?
Genau. Mhm. Ja, weil das ist dann auch so ein Alter, wo wir nochmal komplexer Sprache verwenden, also auch Ratio ausbilden. Und das machen wir über Beziehung. Und wenn Kinder sind intuitiv, was Kinder vorsprachlich machen, ist Berührung da, wo Mama oder Papa blockiert sind. Wo Mama oder Papa den Schmerz haben, den sie nicht fühlen wollen. Was passiert denn dann, wenn dann so ein kleines Kind immer wieder dahin fasst? Das will Mama oder Papa womöglich gar nicht. Mhm. Das heißt, da gibt's eine Abspeicherung von Ablehnung, die ist vorsprachlich. Das ist ganz oft so. Dann ist schon mal vorsprachlich was gesetzt. Ja, von ich nehme etwas wahr, ist ja nicht gedacht, sondern ist einfach, ich möchte Liebe, ich möchte Bewegung einladen. Ich sehe, du bist ganz eigentlich, das machen kleine Kinder, weil die wissen das noch. Und wenn ich dich da berühre, wirst du vielleicht ganz. Na, und das kann man ja metaphorisch später sehen, wenn die das über Sprache machen und sagen, ja, der Onkel lügt aber. Das machen die ja nicht, um den zu kompromittieren, sondern um Ganzheit einzuladen, das, was Intuition eben immer macht, das Ganze zu sehen. Und dann kriegen so Kinder natürlich Feedback, ne?
Und in der Regel ja kein positives.
Genau, genau. Oder ganz einfach nur zu sagen wie, Mama, du bist heute aber irgendwie grau. Ja, und die Mama hat sich irgendwie gerade in Schale geworfen und ist irgendwie vielleicht pink, ja, vom Kleid her. Und das Kind spricht was aus, was schwierig ist jetzt zu hören. Und dann kriegen wir Liebesentzug, vielleicht kriegen wir sogar, das sagt man nicht, du bist böse. Irgendeine Form von Ablehnung, die kann auch ganz subtil sein. Es reicht auch, keine Reaktion. Ja, wir brauchen ja, wir sind ja Menschen, soziale Wesen, wir brauchen ja auf alles zu Anfang eine Berührung. Und da die allermeisten Erwachsenen, wage ich zu behaupten, nicht mehr intuitiv sind, können sie ihre Kinder auch nicht intuitiv beantworten, wenn das Kind mit Tieren spricht, zum Beispiel. Oder eben was sehen kann über eine Krankheit oder ein Sterben, weil es das als Kind nicht bewertet. Na, können die meisten Erwachsenen nicht bejahend darauf reagieren oder nicht wirklich dialogisch zustimmend, bestätigend darauf reagieren.
Wäre das ein guter Umgang damit? Also anstatt jetzt das Kind zu pathologisieren und sich Sorgen zu machen, es bildet sich ein Freund ein, was stimmt nicht mit dem Kind? Passiert ja.
Ja.
Es passiert ja, dass Eltern dann total verstört sind und zum Kinderpsychologen rennen.
Ja.
Und dann wird am Ende noch eine Diagnose gestellt oder Psychopharmaka verschrieben oder genau.
Ja, ich war im letzten Jahr oder vorletzten Jahr war ich für Intuitive Leadership einen Workshop in der Schweiz und da sagte eine Frau dann, oh nein, also ich habe ein paar Übungen mit denen gemacht. Und die sagt dann, nach der dritten Übung oder so, sagte die, oh nein, und ich bin mit meinem Kind zum Augenarzt gegangen. Ich habe jahrelang gesucht, was mit dem Kind falsch ist. Und gerade habe ich gesehen, dass ich dasselbe sehe wie sie. Farben, Gefühle. Die ist in Tränen ausgebrochen, ne? So was man dann macht, wenn man es vielleicht selber denkt, oh, ich bin psychologisch geschult oder gar nicht, oder ich sehe den Freund nicht da sitzen. einfach so, ach, das ist ja spannend. Also neugierig sein, das betonst du ja auch so häufig, ne? Neugierde so. Neugierde ist eine der Qualitäten, wo wir wissen, wir sind auf Seelenebene, wenn wir neugierig sind. Ja, also nicht dieses neugierig, sondern dieses, ja, neugierig, also nicht das Neugierige, was zieht, sondern das, was so hell macht im Kopf. Also Interesse haben, ach Mensch, toll, du hast einen Freund, erzähl doch mal. Das ist ja toll. Der
Neugierde öffnet.
Genau.
Neugierde öffnet, finde ich. Ja. Und ich habe mir auch angewöhnt, immer häufiger, egal welche noch so krude Theorie mir präsentiert wird, dass ich sage, mag sein, ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Ich, also es gibt vielleicht mal Geschichten, wo ich sage, puh, kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, aber weiß ich es am Ende? Und für mich ist es auch viel entspannender. Ja, wenn ich das so, wenn ich den Umgang damit habe.
Ja, und es ist ja auch bemerkenswert, dass Eltern dann Angst haben. Also es ist ja auch dasselbe mit, muss ich gerade dran denken, kleiner Einschub mit ChatGPT, erzähl das mal ChatGPT, dass das Meer dir was gesagt hat. Oder zum Beispiel, ich habe, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, ne? So, ich habe auch mein Buch nicht so geplant, dass ich da die Passagen über mich reinbringe. Und dann habe ich das so aufgeschrieben und dachte so, oh, es ist so langweilig, ja? Es ist irgendwie reine Theorie, eigentlich, das ist kein Buch über Intuition, und habe mich bei uns, da läuft so ein ganz kleiner Bach, und habe mich an den Bach gesetzt und war da einfach ohne jetzt, also absichtsfrei, und dann der Bach sagte, du musst über dich schreiben. Der hat mir das gesagt. Erzähl das mal ChatGPT. Du wirst sehen, wie dieses
System. Psychiatrie, oder?
Ja. Du musst ganz ruhig. Mit dir ist nichts falsch. Alles in Ordnung.
Aber es könnte eine paranoide Schizophrenie sein.
Das darf er ja nicht sagen. Aber so, setz dich ruhig hin, nimm, trink warmes Wasser. Und ich sage, mit mir ist nichts falsch. Alles gut. Und das kriegt er natürlich nicht gewechselt. Und das ist einfach so ein Imprint in unserem System, dass wir davor Angst haben. Und natürlich muss man sowas wie eine Psychose ernst nehmen, keine Frage. Aber ich bin sehr offen. Also ich nehme sehr viel wahr und ich bin super abgegrenzt. Na, das ist halt das, was noch nicht so zusammengeht. Also ich bin jetzt auch nicht perfekt, manchmal bin ich auch nicht so toll abgegrenzt, aber es ist was noch nicht so zusammengeht. Und ich finde, das ist was sich echt verändern darf in der nächsten Zeit, wenn wir diese Zukunft, die uns da angedient wird, diese Szenarien, wenn wir die menschlich bewältigen wollen.
Musstest du lernen, die Dinge, die du wahrnimmst über Menschen, nicht gleich in den Raum zu werfen?
Oh ja. Also ich habe als so Jugendliche habe ich das schon häufiger mal gemacht.
Also richtig konfrontativ. Du hast was wahrgenommen und dann so in your face.
Ja, absolut.
Habe ich auch gemacht.
Ich habe das schon mal gemacht. Manchmal auch mit, natürlich, ich war ja überhaupt nicht geschult oder irgendwas. Ich war ja auch nicht reguliert. Ungefragt, sehr unhöflich, würde ich heute auch nicht mehr tun. Und auch, weil in mir so eine Wut
die war. Wut.
In mir war so eine Wut, weil ich diese ganzen Masken nicht ertragen habe. Ich mal dachte, was soll denn das alles? Also ich bin aber einerseits sehr still und dann manchmal auch sehr laut und unhöflich. Ja, ich war so still, weil ich kann mich in dieser Art, sich zu beziehen, nicht finden, weil ich nicht an der Oberfläche rumschrappen kann. Das interessiert mich nicht. Das konnte ich noch nie. Das ist auch so geblieben. Ich kann mittlerweile Smalltalk auch machen, aber diese Wut von der Unechtheit, von dem nicht, von den dieses Nichtberühren, diese Nichtberührung und auch ein, als ob derjenige oder diejenige, der am meisten unberührt ist, irgendeinen Preis gewinnt. Das hat mich so wütend gemacht und deswegen habe ich manchmal, auch wenn es mir zu viel wurde, oder sogar irgendeine Beleidigung oder vielleicht auch weniger, etwas subtiler irgendwas gesagt kriegte über meine vielleicht Intensität oder so, dann habe ich schon mal gesagt, pass mal auf, jetzt aber. Puh. Und dann habe ich es so verwendet. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, ich finde es im Nachhinein auch menschlich. Ich kann die Jugendliche sehr gut verstehen oder auch die junge Erwachsene. Das bemühe ich mich natürlich nicht mehr so zu tun. Das tue ich auch sicherlich so nicht mehr.
Und machst du auch die Erfahrung, dass Menschen, die viel zu verbergen haben, also die jetzt quasi hinter einer Maske oder wie Carl Jung sie genannt hat, hinter dieser falschen Persona leben oder man könnte auch einfach sagen, narzisstisch sind, stark, dass die spüren, dass du dahinter gucken kannst und dass denen das Angst macht und dass sie vielleicht aggressiv werden oder einen großen Bogen um dich machen?
Ja, die haben verschiedene Strategien. Aggressiv, großen Bogen um mich oder Verführung.
Also sie wollen dich auf ihre Seite ziehen?
Ja. Ja. Also das ist eigentlich so das, ne? Diese drei. Gibt's noch mehr? Vielleicht fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber das ist so, Verführung ist auch was, was ich auch häufig erlebe. Und das ist was, da lerne ich immer noch, ganz ehrlich. Da lerne ich immer noch, ne? Das ist, glaube ich, weil diese Wunde in mir gesehen zu werden, geliebt zu werden,
wertgeschätzt
zu werden. Mm-hmm. Ne? Und wenn dann jemand eben das Lovebombing macht oder so immer zu einer ganz weichen Stimme dann spricht oder zu sehr zugewandt ist, sehr, sehr, sehr zugewandt. Ja, da habe ich zum Glück meinen Lieblingsmenschen, auf den ich zunehmend mehr höre über die Jahre. Das ist irgendwie so ein Bullshit-Detektor, ne? Und ich habe da einen blinden Fleck und der ist hartnäckig. Das muss ich sagen, weil ich kann das immer sehen. Ich benenne es sogar, was ich sehe. Und dann passiert irgendwas. Und ich bin eingelullt, ne?
Ich übernehme kurz an der Stelle, weil deswegen bin ich so daran interessiert, weil natürlich auch mir, also die Menschen denken immer, ich habe jeden Tag 1000 Leute um mich herum, mit denen ich mich auf diesem Level unterhalten kann. Das ist natürlich großer Unfug, das stimmt nicht, ist Käse. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ich im Austausch sein kann mit jemandem wie dir. Und diesen Aspekt der Verführung, das habe ich noch nie gesehen, weil ich nehme auch also Menschen, von denen ich hundertprozentig sicher bin, die sind auf dem Narzissmus-Spektrum sehr weit oben, denen bin ich unheimlich mittlerweile. Die machen einen großen Bogen um mich, tatsächlich. Aber den Aspekt der Verführung, den habe ich so noch nie ausgesprochen gehört. Und es stimmt aber.
Ja.
Sehr interessant.
Ja, es ist ein... funktioniert häufig. Aber jetzt auch weniger. Also ganz wenige.
Das Leben, das älter werden.
Ja, das gibt ja Lernstrecken. Dankeschön. Wo man immer wieder merkt, ach guck mal, da war es wieder. Ne?
Ja. Wer jetzt sich fragt, oder wie auch die Begegnung, die wir heute Mittag hatten, wer sich Gedanken darüber macht, wie kann ich mehr in Kontakt kommen, wieder mit meiner Intuition. Und ich persönlich glaube mittlerweile, es ist fast eher weniger machen als immer noch mehr. Was sind gute Ansätze? Geht es über das Nervensystem auch für dich? Also abgesehen davon, dass ihr natürlich das wunderbare Buch bitte von der Alexandra lesen dürft. Was sind so deine Hacks?
Ja, tatsächlich sind im Buch auch so ein paar Übungen.
Ja, ganz schöne Übungen.
Eine ganz gute Sache. Und einmal wirklich wichtig zu wissen, die Intuition ist A, immer ruhig, außer sie muss dir akut das Leben retten. Dann kannst du auch schon mal laut werden. Aber da hilft dann B, als nächste Möglichkeit zu detekten, was ist Intuition, was ist was anderes. Die ist immer einfach, die ist nie kompliziert. Ja, die spricht nie verklausuliert. Also das kann man sich einmal schon mal merken.
Also richtig eigentlich Botschaften, ne?
Genau, ja. Ganz klar. Und das sind natürlich nicht immer Sätze, ne? Die Intuition nimmt ja auch jeder Mensch sehr höchst individuell die Wahrnehmung. Manche fühlen, manche hören. Wir können alle alles, also wissen, sehen, fühlen, das Hören auch, sind so die Hauptkanäle. Ne? Und wir haben alle Kanäle, aber jeder hat einen priorisierten Kanal.
Was macht die Haut bei dir? Hast du die auch als...
Die Haut habe ich auch, bei bestimmten Formen. Bei mir ist es das Wissen vor allen Dingen.
Über die Haut?
Nee, ich weiß einfach.
Ach, du weißt. Mhm.
Ich weiß. Okay. Mhm. Genau, was ist für viele der Leute, mit denen ich arbeite, immer der schwierigste Kanal, weil wenn man was sieht oder die Haut sagt, ne, oder das Bauchgefühl, dann hat man noch irgendeine Validierung, wenn man einfach weiß, okay, ja, da darf man sich dran gewöhnen, dass das einfach ein intrinsisches Wissen ist, was wahr ist, ne?
Da musste ich übrigens lernen, nicht mit unbedingt jedem drüber zu sprechen. Okay. Also ich finde, die Intuition zu schulen braucht auch eine gewisse Zeit, wenn wir in einer Übungsphase sind, ganz viel Dialog mit sich selbst. Also ich finde, man darf sehr gut aufpassen, mit wem man sich austauscht, weil dann das Korrektiv häufig von außen kommt. Das heißt, dass Menschen uns eher wieder wegführen von unserer Intuition, weil sie natürlich ihre Erfahrung, ihre Sichtweise auf uns projizieren und uns dann häufig in unserer Intuition wieder gaslighten, unbewusst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Ne? Das ist auch das, viele sagen in meinen Trainings, sagen dann immer, es macht mich irgendwie einsam. Ich werde immer einsamer. Ich habe, mit wem soll ich noch darüber reden? Weil genau das ist, okay, das ist jetzt ein vulnerabler Bereich. Ne? Weil ich habe ja als Kind so viel gehört oder irgendwie mitgekriegt, unbewusst, dass das falsch ist. Jetzt fange ich langsam damit wieder an. Da kommen natürlich all die alten Stimmen wieder hoch. Und natürlich ganz viele Menschen, die auch so programmiert sind, das ist nicht wahr, werden laut. Ne? So, das braucht natürlich Raum, sicheren Raum, da wieder anzukommen.
Es ist wunderbar. Ich fand eine Übung,
ich würde gerne noch zu den Hacks was sagen.
Ja, gerne.
Also, ne, so, ja, also ein Hack ist erstmal zu wissen, okay, die Intuition ist nicht emotionsgeladen und sie ist selten laut und sie ist einfach. Dann, klar, das Nervensystem. Also ich finde so der Moment morgens, direkt nach dem Aufwachen und abends vorm Einschlafen sind erstmal sehr gute Momente, um zu gucken. Also abends zum Beispiel zu gucken, was habe ich den Tag über wahrgenommen, was ich mir gar nicht so klar gemacht habe, was ich wahrgenommen habe. Na, vielleicht nehme ich irgendein komisches Gefühl mit aus einer bestimmten ganz scheinbar kleinen Situation beim Friseur. Was habe ich da wirklich wahrgenommen? Und dem einfach Raum zu geben. Das ist so ein kleiner Übungsmoment. Wenn wir das jeden Abend machen, wird das daran resultieren, dass die Intuition lauter wird. Ja, das wäre so eine ganz kleine Übung zum Beispiel.
Das fand ich auch eine richtig schöne Übung im Buch oder auch mal in der eigenen Geschichte ein bisschen zurückzureisen und mal aufzuschreiben und sich an Momente zu erinnern, wo man irgendwie ein komisches Gefühl hatte und es sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, es war genau richtig. Ja. So, und wie du sagst, das finde ich auch eine gute Formulierung oder eine wichtige Erkenntnis, dass die Intuition ganz leise ist. Und ich weiß nicht, ob es dich tröstet, aber was du beschrieben hast über die Verführung, ich erinnere mich auch an so viele Momente, wo ich gerade zu Beginn von Beziehungen, ich mache immer diese Geste dazu, weil bei mir kommt es irgendwie von rechts. Es ist wie so ein Brops, switcht so rein. Wenn mir jemand irgendeine Geschichte von sich erzählt hat und es ist einfach nur so, er lügt. Also es ist nicht hier, es ist nicht der Verstand. Ich fange nicht dran an, drauf rumzukauen. Dann gelügt er jetzt, ist das jetzt die Wahrheit? Oder dann ist es schon nicht mehr Intuition. Es ist einfach nur so, er lügt. Die Geschichte stimmt nicht. Diese Dinge zu schulen und da mehr den Fokus drauf zu legen. Also man kann es im Alltag schon echt gut trainieren.
Ja, absolut. Also absolut, natürlich. Und das ist so, ja, so, man darf sich ja immer mehr kennenlernen.
Genau.
Es ist so mannigfaltig. Also für mich ist das so mittlerweile, wenn Verführung kommt, zum Beispiel, weil die anderen Ebenen machen mir nicht mehr so viel. Ne? Aggression hatte ich früher unglaublich viel Angst vor, ne, aufgrund der Gewalterfahrung, die ich hatte. Jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. Wenn mir jemand aus dem Weg geht. Wunderbar, ja, ciao. Keine Frage. Das sortiert sich ja von alleine oft dann, aber die Verführung, da wo der blinde Fleck ja noch ist, also was ich da mittlerweile habe, ist, wenn ich einfach merke, ich verliere meine Klarheit und meine Sicherheit in mir. Das ist ganz klar, das ist Verführung. Ja? Dann weiß ich, das ist Verführung, weil ich bin eigentlich immer sehr klar und sehr angebunden. Und wenn ich merke, ich werde irgendwie
so ein Brain
komisch, ja, ein Brain Fog und auch nicht mehr. Ich krieg's auch nicht mehr klar ausgedrückt, was ich sagen will. Lalü, lala, ne? Und so darf man eben über die Zusammenarbeit der Intuition mit der Ratio, mit der Körperintelligenz, dem Nervensystem, mehr und mehr auch über sich erfahren und immer sicherer werden in sich.
Alexandra, Sorge nicht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe dich nicht gefragt, welche Farbe du bei mir siehst. Weil ich weiß, es tun natürlich ganz, ganz viele Menschen. Vielleicht frage ich dich irgendwann an anderer Stelle. Vielleicht ist es aber auch gar nicht wichtig. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Austausch. Hat mir super gut getan und ich bin sicher, unsere Wege kreuzen sich wieder. So gerne.
Würde mich sehr freuen.
Mich auch.
Und ich finde es ein sehr hilfreiches Buch, eine tolle Orientierung, ein wunderbarer Leitfaden für Menschen, die mehr über sich verstehen wollen. Das ist ja das, wofür ich auch losgehe, weil wenn wir uns verstehen und verstehen, warum wir agieren, wie wir agieren und warum wir vielleicht an der Stelle noch von uns getrennt sind, dann können wir doch auch lernen, uns auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen, uns selbst und dann auch anderen Menschen. Und ich finde es ein sehr lohnenswerter Weg. Der ist nicht immer schön. Der kann auch ganz schön ins Geld gehen und anstrengend sein.
Ja.
Aber er ist doch so lohnenswert.
Ja, in was soll ich denn, also in was investiere ich denn besser, ne? Und es gibt einfach auch keine Abkürzung. Ja, und jeder Schritt lohnt sich so. Genau. Vielen Dank, Kathi. Dankeschön.
Ich danke dir. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr ihn in die Welt schickt, dass ihr ihn teilt. Bitte, bitte, bitte lasst ein Abo da, ein Like. Egal, wie ihr mir helfen könnt, den Podcast in die Sichtbarkeit zu bringen. Ich sage von Herzen danke. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und genau, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.